Willkommen bei einer neuen Folge unseres News Aktuell Podcasts. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf ein sehr aktuelles Thema, das viele in der Branche beschäftigt und gerade im kommenden Jahr auch noch stärker beschäftigen wird. Die Rede ist von der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Dafür haben wir uns eine Expertin auf diesem Gebiet an die Seite geholt, nämlich Vera Klopprogge. Sie ist selbstständige PR-Beraterin und wird mit uns nicht nur darüber sprechen, was viele Unternehmen jetzt und ab 2025 beachten müssen, sondern wir werden mit ihr das Thema Nachhaltigkeitskommunikation generell noch einmal aufgreifen. Vielen Dank für deine Zeit, liebe Vera. Wir freuen uns sehr, dass du dich dazu bereit erklärt hast, das etwas sperrige und für viele undurchsichtige Thema Nachhaltigkeitsbericht mit uns einmal durchzugehen.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Mein Name ist Marissa Neureiter und natürlich bin ich heute nicht alleine im Podcast. Heute an meiner Seite meine Co-Hostin Nicola Wohlert. Hallo, liebste Nico.
Hallo Vera, hallo Marissa. Ich freue mich schon auf dieses Gespräch und vor allen Dingen auf ganz viel Licht in viel Dunkel, das wir heute werfen werden.
Das hast du sehr schön ausgedrückt und ich hoffe, wir sind am Ende dann tatsächlich einen Tick schlauer. Vera, du bist, wie schon angeteasert, selbstständige PR-Beraterin und eines deiner Themen, auf das du dich so ein bisschen spezialisiert hast, ist die Nachhaltigkeitskommunikation. Kann man das so sagen? Also jedenfalls haben wir dich so kennengelernt, also Nick und ich in dem Fall, nämlich bei einem Webinar der News Aktuell Academy zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung und was uns nächstes Jahr, also ab 2025, erwartet. Natürlich kennst du dich in der PR im Allgemeinen sehr gut aus. Aber was fasziniert dich denn so an dieser Nachhaltigkeitskommunikation?
Ja, ich komme ursprünglich aus der Kommunikation zu technischen Themen. Ich habe 6 Jahre bei Siemens gearbeitet, also B2B-Kommunikation zu technischen Themen. Und ich habe 6 Jahre im Bereich Kommunikation von Forschungsinstituten und Hochschulen gearbeitet und da Wissenschaftskommunikation gemacht. Das waren also beides Themen, wo es darum ging, oder beides Felder, wo es darum ging, Kompliziertes allgemeinverständlich aufzubereiten. Und so ist das auch bei der Nachhaltigkeitskommunikation. Das sind ja nicht immer sexy Consumer-Themen, die easy zu verstehen sind, sondern es geht auch sehr viel um Prozesse, um Datenerhebung. Und das finde ich faszinierend, aus Daten eine Story zu machen, also mit Daten eine Geschichte zu erzählen, das allgemeinverständlich aufzubereiten. Also das ist das, was mich an Nachhaltigkeitskommunikation, ja, so begeistert.
Mhm. Wir wissen ja, dass es einige Unternehmen gibt, vor allen Dingen wahrscheinlich auch kleinere, die sich nicht so richtig jetzt schon an dieses Thema rantrauen. Ich finde das nachvollziehbar und verständlich, weil Marissa hat es ja eingangs schon gesagt, beziehungsweise es als sperriges Thema auch bezeichnet. Und für den einen oder anderen ist das Ganze natürlich auch erstmal ein ganz schön dicker Brocken, der da vor einem liegt oder die man da vor der Brust haben kann. Was glaubst du, warum Unternehmen da noch so eher zurückhaltend sind?
Ja, ich sehe da so zwei Tendenzen so ein bisschen. Also zum einen gibt es Unternehmen, die machen schon super viel bei Nachhaltigkeit. Die haben Prozesse, die haben Strategien und die sind so motiviert, dass sie da auch vieles selber machen, beziehungsweise die Unternehmenskommunikation zu spät einbinden oder gar nicht. Vielleicht auch, weil sie gar nicht wissen, die in den Verantwortlichen in den anderen Abteilungen, zum Beispiel aus der Finanzabteilung, nicht wissen, was für eine Unternehmenskommunikation spannende Themen sind. Und vielleicht wird dann auch der Nachhaltigkeitsbericht fast ausschließlich mit externen Partnern gemacht, zum Beispiel mit Wirtschaftsprüfern. Das heißt also, so die eine Tendenz sehe ich. Mhm. Und die andere Tendenz, die ich eigentlich viel häufiger sehe, ist, dass sich Unternehmen noch nicht strukturiert um Nachhaltigkeit kümmern. Das heißt, ich höre von vielen, so bis Ende des Jahres erarbeiten wir eine Strategie zur Nachhaltigkeit, sodass man sich da wirklich erst so am Anfang befindet, das auch abteilungsübergreifend zu denken. Oder ich habe neulich aus dem Kulturbereich gehört, wir haben eine AG mit 5 Mitarbeitenden, die 2 Stunden pro Monat freigestellt werden, um sich um Nachhaltigkeitsprojekte zu kümmern.
Ach, wie gut.
Dass das dann ein bisschen langsam vorangeht. Also das sehe ich, dass so, ja, wirklich der rote Faden, die Strategie dahinter manchmal noch fehlt. Manchmal wird schon zu Einzelprojekten kommuniziert. Aber ja, Nachhaltigkeit ist ein abteilungsübergreifendes Thema, ist ein Thema auch, was Ressourcen braucht und auch ein Commitment braucht von der Geschäftsleitung, ja.
Okay, Ressourcen, wie immer ein sehr großes Thema auch in unserer Branche. Dennoch ist ja Nachhaltigkeitskommunikation für Unternehmen gerade im Jahr 2024, finde ich zumindest, unverzichtbar. Wie siehst du das denn? Sollte man in diesem Jahr, also vielleicht dann nicht zu Ende des Jahres, wirklich endlich auch mit dieser Kommunikation anfangen? Sollte man sich dem jetzt echt endlich widmen? Und wenn ja, du hast es gerade so ein bisschen gesagt, viele versuchen anzufangen, aber wo sollte man denn deiner Meinung nach am besten anfangen, etwas wirklich zu tun, etwas zu strukturieren?
Ja, also 2024 wäre super, wenn Unternehmen damit starten. Sie hätten eigentlich schon vor 30 Jahren damit starten müssen oder viel länger. Aber es ist jetzt noch nicht so spät. Also wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich möchte jetzt was machen und frage, wie soll ich anfangen? Dann fange ich nicht mit der Kommunikation an, sondern gehe nochmal zwei Schritte zurück und setze erstmal in meinem Unternehmen Nachhaltigkeitsprojekte um. Das heißt, ich schaffe Strukturen, ich habe Projekte, ich nehme mir Dinge vor, also ich mache auch was, ich habe eine Strategie. Dann wäre der Schritt Nummer zwei, dass ich erstmal intern kommuniziere, übers Intranet, über Veranstaltungen, über Newsletter, über die persönliche Ansprache. Das heißt, dass die Mitarbeitenden mitgerissen werden, begeistert werden und vor allen Dingen, dass sie auch selber über Nachhaltigkeit sprechen können, zum Beispiel mit Kundinnen und Kunden. So, und wenn wir das gemacht haben, dann kommt die externe Kommunikation. Und wenn ich sage, naja, wie soll ich jetzt wirklich loslegen? Muss es gleich der große Nachhaltigkeitsbericht sein? Nein, das Wichtige ist, dass Unternehmen kommunizieren und dass sie zu guten Projekten kommunizieren, wo es auch Zahlen gibt, wo es auch Erfolge gibt. Und wo könnte ich anfangen? Also wenn ich als Kommunikationsverantwortliche mich hausintern auf die Suche begebe, sprich mit den relevanten Abteilungen spreche, sage, welche Projekte gab es, aufspüre, was sich da gut für die externe Kommunikation eignet. Und dann könnte ich zum Beispiel anfangen, wenn ich mir die Webseite angucke und schaue, habe ich da schon einen Bereich Nachhaltigkeit? Also Unternehmen haben ja über uns Produkte, Karriere, wie auch immer. Und das sehe ich bei vielen Unternehmen, dass die auch jetzt immer stärker auch so einen eigenen Bereich Nachhaltigkeit auf der Webseite haben. Und da kann ich über meine Projekte kommunizieren, News einstellen, Interviews einstellen. Also das wäre so ein erster Schritt und dann natürlich auch begleitet mit klassischer Pressearbeit zum Beispiel.
Was sind denn das für Themen oder berichtenswerte Themen, über die man schreiben kann? Was kann oder was sollte man in die eigene Nachhaltigkeitskommunikation damit aufnehmen? Oder andersrum gefragt, wovon soll man tunlichst die Finger lassen?
Ja, also Nachhaltigkeit, ich habe ja schon gesagt, ist häufig auch so ein eher technisches Thema. Also was da immer gut funktioniert, Zahlen. Also, dass ich Zahlen sage, wie bin ich von X% auf Y% bekommen? Wie haben wir es geschafft, XY% weniger Wasser zu verbrauchen? Also mit Zahlen arbeite, das stärkt sehr stark die Glaubwürdigkeit. Dann, was auch gut funktioniert, wie ich gesagt habe, ist so technisch, was sehr gut funktioniert, ist Storytelling. Also da habe ich das Beispiel MVV Energie, das ist ein Energiedienstleister in Mannheim. Die haben die erste Flusswärmepumpe im Rhein in Betrieb genommen und haben die Anlieferung des letzten Rohrs spektakulär mit einem Kran, haben dazu ein JournalistInnen-Event gemacht. Das heißt, die haben die Geschichte erzählt, wie das letzte Rohr kommt und haben dadurch erklärt, wie funktioniert so eine Pumpe, wie viele Haushalte bekommen dadurch Energie. Also haben das Technische erlebbar gemacht. Das fand ich ein ganz gutes Beispiel. Was natürlich immer funktioniert, sind Menschen. Also wer steckt dahinter? Welcher Ingenieur, welche Ingenieurin hat das konzipiert? Wer hat einen Prozess angestoßen? Was sagen Kundinnen und Kunden? Also so Porträts sind immer ziemlich gut. Und das habe ich beispielsweise im Nachhaltigkeitsbericht von Stihl gesehen. Das sind die Hersteller von zum Beispiel Motorsägen. Die haben den Nachhaltigkeitsbericht, da haben sie genau solche Porträts drin mit Fotos, zum Beispiel mit einem Professor zur Forstwirtschaft und mit einem Kunden. Also das macht es alles lebendiger. Ich ermuntere auch Unternehmen dazu, habt keine Angst vor Work in Progress. Mhm. Also wenn ich sage, wir wollen unsere Verwaltung bis 2030 klimaneutral machen und dann bis November 2029 gar nichts mehr kommuniziere und irgendwann sage, ups, hat nicht geklappt. Also nehmt uns mit auf den Schritten dahin, kommuniziert, was gerade ansteht, das funktioniert gut. Und was gut funktioniert, Ehrlichkeit, Authentizität, Ehrlichkeit. Sprecht die Probleme eurer Branche an. Da denkt mir vielleicht jetzt auch an so Negativbeispiele wie die Fast-Fashion-Industrie, die, wenn sie über Nachhaltigkeit sprechen, selten darüber sprechen, über die schlimmen Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern. Andersrum finde ich es extrem positiv, wenn sich Unternehmen ihren Problemen stellen, Das sehe ich zum Beispiel bei Strabag Zyplin aus der Baubranche. Mhm. Die haben auch eine Webseite zur Nachhaltigkeit und da ist gleich der allererste Satz. Sowas wie, auf der Baustelle sprechen wir Klartext und wir sagen, wie es ist. Wir haben ein Problem, nämlich die Bauindustrie verursacht weltweit 38% der CO2-Emissionen. Mhm. Also die sprechen direkt das Problem an und sagen dann, was ihre Projekte sind, um da sozusagen runterzukommen. Also sowas wie Ehrlichkeit. Also Zahlen, Menschen, Authentizität, keine Angst für Work in Progress, das wäre so auf der Du-Seite, ja.
Das heißt, man kann ja auch schon ein bisschen so vorwegnehmen, die Themen, die einen dann um den Kopf fliegen könnten, kann man ja auch proaktiv selbst ansprechen und nimmt damit so ein bisschen den Kritikern auch den Wind aus den Segeln, richtig?
Genau. Also auch so Stichwort, ne, wo es dann so Vorwürfe gibt wie so Greenwashing. Ihr macht da Projektchen über Themen, die irgendwie sehr klein sind oder selbstverständlich sind und sprecht das Problem nicht an. Also deshalb wichtig, stellt euch den Problem, kommuniziert darüber. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, ja.
Und gibt es für dich auch Themen, die fast zu kleinteilig sind zum Kommunizieren oder sagst du, alles, was in die richtige Richtung geht, ist gut?
Ja, kleinteilig ist das richtige Stichwort. Also wenn es Kommunikation zu sehr kleinen Projekten sind. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wenn ich in meiner E-Mail-Signatur reinschreibe, think before you print. Mhm. Dann zeige ich bin da halt auch irgendwie Late Mover und so. Also das ist jetzt so ein extremes Beispiel, aber auch wenn ich so mit Selbstverständlichkeiten werbe, zum Beispiel ein Produkt, wo noch nie was Fleischliches drin war, dann herausstelle, oh, das ist jetzt vegan oder das ist vegan oder der Kühlschrank ist FCKW-frei, wo das aber schon längst verboten ist. Also mit Selbstverständlichkeiten, rote Fahne, aber auch sowas wie Begriffe, die ein bisschen nichtssagen sind oder andersrum nicht gesetzlich geschützt sind. Mhm. Also gesetzlich geschützt ist zum Beispiel Bio, da muss ich gewisse Kriterien erfüllen. Aber nicht geschützt ist sowas wie Ozeanplastik, wo ja auch Unternehmen mit werben, dass sie sagen, unsere Textilien sind aus Ozeanplastik. Da muss man mal gucken, wie viel Prozent überhaupt. Oder sowas wie bienenfreundlich. Oder auch Ökostrom sind nicht gesetzlich geschützte Begriffe. Also kommuniziert zu was, wo ihr auch wirklich, wo die Datenlage stimmt. Also wo ihr auch, was ihr behauptet, was auch nachweisbar ist. Und der dritte Punkt ist sicher sowas wie leere Aussagen. Also wenn ich sage, wir wollen uns für bessere Arbeitsbedingungen in den Herkunftsländern, in den Produktionsländern einsetzen und es bei diesem Satz belasse, und keine konkreten Projekte benenne, sondern nur, wir machen da irgendwas. Das ist ein absolutes Don't. Und auch, da denke ich dran, ich habe eine Podiumsdiskussion zugehört zum Thema auch Nachhaltigkeit und Kommunikation. Und auf dem Podium saß ein Vertreter eines Discounters. Und er hat sehr oft den Satz gesagt, Nachhaltigkeit liegt in unserer DNA. Das ist jetzt nicht der kommunikativ beste Satz, weil wenn ich denke an Discounter, an Handel und DNA, denke ich vielleicht an, in unserer DNA liegt der Handel, aber Nachhaltigkeit, also ich muss das begründen, Beispiele nennen und nicht nur so leere Aussagen, das wäre so auf der Don't-Seite.
Das war jetzt ein aufschlussreicher, wie ich finde, Blick in die Do's und Don'ts der Nachhaltigkeitskommunikation. Jetzt ist ja im kommenden Jahr alles anders oder für viele Unternehmen ist ja im kommenden Jahr alles anders, denn da droht der Nachhaltigkeitsbericht am Horizont. Das sind ja eine ganze Menge mehr Unternehmen, die ja jetzt in die Pflicht genommen werden. Nochmal ganz von vorne für mich vor allen Dingen und vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer und Zuhörerin. Kannst du uns mal ganz, ganz, ganz von Anfang abholen? Was ist denn jetzt eigentlich so ein Nachhaltigkeitsbericht?
Ja, ein Nachhaltigkeitsbericht ist eine Art Fortschrittsbericht, in wo ich in regelmäßigen Abständen berichte, was ich bei Nachhaltigkeit erreicht habe in den Feldern, die ich für mich als Unternehmen relevant sehe. So, also das geht auch viel um selbstgesetzte Ziele und der Fortschritt dazu. Und häufig wird es in die Dimensionen eingeteilt, E, S und G. E steht für Environment, also Umwelt. S für Social, also für soziale Aspekte und G steht für Governance, also welche Organe habe ich, welche Compliance-Regelungen habe ich, also um das Ganze auch zu prüfen, um da Commitment zu zeigen. Also häufig wird nach diesen Bereichen kommuniziert und es gibt Unternehmen, wie du gesagt hast, die bereits verpflichtend einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen müssen. Das sind etwa aktuell 500 Unternehmen und es gibt sehr, sehr, sehr viele Unternehmen, die das freiwillig machen. Und bei diesen freiwilligen Berichten bin ich ein bisschen freier in der Gestaltung. Da spielt auch prinzipiell noch sowas rein wie Reporting-Standards. Und bei diesen freiwilligen Nachhaltigkeitsberichten bin ich ein bisschen flexibler im Aufbau. Also das ist so ganz grob erstmal, was ist ein Nachhaltigkeitsbericht überhaupt?
Und ich habe es ja eben schon gesagt, 2025 wird es da einschneidende Veränderungen geben. Warum ändert sich da im kommenden Jahr was und für wen genau wird sich da was ändern?
Was ändert sich? Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ich probiere es einfach zu erklären. Bisher gilt das CSR-Richtlinienumsetzungsgesetz, erste Strebervokabel. Das heißt, seit 2017 gibt es, und also Unternehmen müssen seit 2017 reporten, wenn sie gewisse Kriterien erfüllen. Das sind vereinfacht gesagt große Unternehmen und Banken. Das sind etwa 500 Unternehmen und Banken in Deutschland, die sich schon seit 2017 damit beschäftigen, die da auch schon eine gewisse Routine haben. So, das sind jetzt diese 500 Unternehmen und jetzt ändert sich was. Grundlage dafür ist der European Green Deal aus dem Jahr 2019. Der ist ein Maßnahmenpaket im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen, also Pariser Klimaabkommen 1,5 Grad Ziel. Und der European Green Deal hat als Ziel, dass Europa der erste klimaneutrale Kontinent werden soll bis 2050. Mhm. Und dafür braucht es ja gewisse Anstrengungen. Und ein Teil davon ist CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD. Neuer Fachbegriff.
Nächste Vokabel.
Genau. So, und was wird sich da ändern? Also erst einmal steckt das Wort R für Reporting drin. Das heißt, beim Reporting wird sich was ändern. Aber prinzipiell ist CSRD auch ein System, also ein Managementsystem, mit dem ich Nachhaltigkeit messbar mache. Also ich muss viel mehr Zahlen erheben. Dazu brauche ich auch andere Prozesse. Also bevor ich anfange zu reporten, muss ich erstmal sehr viel intern in die Wege leiten und Projekte machen und Prozesse anpassen. Also ich weiß zum Beispiel, die aus der Bankenwelt in Frankfurt, die sich da schon vorbereiten müssen, weil die da einfach früher dran sind, da arbeiten große Teams dran, wirklich jetzt diese Daten zu erheben und messbar zu machen. Also da ist richtig viel zu tun.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist in dem einen oder anderen Unternehmen, dass man da wirklich über, du hast es eben selber gesagt, abteilungsübergreifend, also dass man da eigentlich überall vorstellig werden muss als Team, das Verantwortlichkeit hat für den Nachhaltigkeitsbericht. Ja. Also ich, das ist, glaube ich, schon auch ein dickes Brett, wie ich vorhin gesagt habe.
Ist es. Ja, genau. Also unter CSRD fallen jetzt dann 15.000 Unternehmen in Deutschland unter die Reporting-Pflicht. Also wirklich deutlich mehr, weil sich die Kriterien geändert haben. Ich habe vorher gesagt, sind große Unternehmen und Banken vereinfacht gesprochen. Und jetzt betrifft es Unternehmen, die größer sind als 250 Mitarbeitende, die mehr als 20 Millionen Bilanzsumme haben und die mehr als 40 Millionen Euro Nettoerlöse haben. Aber vorher musste ich bei allen, also bei den anderen Kriterien, musste ich alles erfüllen und jetzt muss ich 2 von 3 erfüllen. Das heißt, wenn ich 250 Mitarbeitende habe und 40 Millionen Euro Nettoerlöse habe, falle ich darunter. Also es betrifft viel mehr Unternehmen. Und es wird zusätzlich auch noch einen neuen Reporting-Standard geben. Das ist auch was, was sich ändert. Es wird künftig der European Reporting Standard gelten. Also ich muss mich wirklich inhaltlich mit beschäftigen. Ich muss mich mit neuen Reporting-Standards beschäftigen. Und was immer fällt, dieses 2025, da wird sich für viele Unternehmen was ändern. Was sich schon jetzt 2024 ändert, ist für genau diese 500 Unternehmen, die bereits verpflichtend reporten, die arbeiten jetzt in 2024 schon unter Hochdruck dran, weil die müssen 2025 erstmalig berichten und zwar über das Geschäftsjahr 2024. Also die sind richtig busy und für die quasi neuen Unternehmen, die jetzt drunter fallen, die müssen 2026 reporten zum Geschäftsjahr 2025.
Also die haben jetzt eigentlich noch schön Zeit, sich das vorzubereiten.
Und die brauchen auch die Zeit, weil es schon auch wirklich komplex ist. Also diese CSRD-Richtlinie sich erstmal durchzulesen und sich dann mit den Reporting-Standards so vertraut zu machen, da muss schon wirklich Arbeit reingesteckt werden, ja.
Okay, das heißt, es ändert sich nicht nur für die 15.000 neuen Unternehmen etwas, sondern auch die ungefähr 500 bisherigen müssen nochmal nacharbeiten, nochmal justieren und nochmal ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, als sie es bisher vielleicht gemacht haben oder sich ein bisschen umorientieren.
Genau, also was sich auch ändern wird, also bisher haben die fast alle Unternehmen einen Jahresbericht gehabt und separat einen Nachhaltigkeitsbericht. Unter CSRD wird das eins. Also es wird dann ein Report. Das ist insofern positiv, weil dann die Nachhaltigkeitszahlen den gleichen Stellenwert bekommen wie meine Geschäftszahlen. Das heißt aber auch, dass dieser Report von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüft werden muss. Also da stecken doch einige neue Prozesse drin.
Gehen wir mal jetzt davon aus, ich habe ein Unternehmen, mein Unternehmen fällt unter zwei von diesen drei Punkten und mein Unternehmen hat sich vielleicht noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt. Wo kann ich mir denn jetzt eigentlich gute Tipps holen? Wo kann ich mich denn gut informieren? Hast du hier vielleicht ein paar Tipps für uns?
Ja, also es ist ein Thema, was für viele neu ist. Also liebe Unternehmen, ihr seid nicht alleine. Es gibt da wirklich gute Hilfestellungen, zum Beispiel bei IHKs. Die haben ganz gute Webseiten, auch mit Checklisten. Sowas habe ich auch beim TÜV gesehen. Dann weiß ich, dass auch Unternehmensverbände sich drum kümmern, zum Beispiel der VDMA, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauhersteller, die da auch Arbeitskreise haben. Also die Firmen tun sich auch zusammen, tauschen sich aus und es auch, also können davon nur profitieren. Ich sehe auch, dass Wirtschaftsprüfer da jetzt Workshops anbieten, auf ihren Webseiten viel schreiben, auch relativ viel in den Medien dazu sind. Also deren Stunde schlägt auch jetzt. Und wenn ich sage, ich möchte mal sowas sehen überhaupt, auch aus meiner Branche, da kann ich die Datenbank des Deutschen Nachhaltigkeitskodex empfehlen. Da haben über 1000 Unternehmen ihren Nachhaltigkeitsbericht eingestellt und da kann ich total gut filtern, auch auf meine Branche. Da sind auch kleine Unternehmen drin, also da sind auch die freiwilligen Nachhaltigkeitsberichte drin und da kann ich, wenn ich ein lokaler Wasserversorger bin, auch da werde ich Beispiele finden oder wenn ich ein kleines Unternehmen bin, da werde ich auch Beispiele finden. Also es kann helfen, sich da mal zu informieren, wie machen es andere und wie vorgesagt von den genannten Quellen sich da zu informieren.
Sehr schön. Wenn es jetzt dann an das konkrete Sammeln der Daten und Informationen geht, du meinst ja eben, viele müssen jetzt dann kommendes Jahr erstmal sammeln, bis es dann 2026 soweit ist. Welche Abteilungen sollte ich denn jetzt unbedingt von Anfang an mit einbeziehen im Unternehmen?
Ja, es ist eher andersrum die Frage, welche Abteilung ist denn nicht involviert, weil es wirklich, also es ist einfach abteilungsübergreifend. Ich spreche da mit einer Nachhaltigkeitsabteilung, wenn es sowas gibt, mit Finanzabteilung, mit Facility Management, mit Personal, mit Compliance, mit dem Einkauf. Also überall, wo ich Daten bekomme zu den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Also das sind fast alle Unternehmensbereiche. Ja, also mit den Abteilungen sollte ich mich austauschen.
Und wenn es jetzt dann wirklich ans Eingemachte geht, wie und wo fange ich denn mit meinem Nachhaltigkeitsbericht am besten an?
Genau, also erstmal brauche ich intern das Commitment, dass mein Unternehmen eine Strategie hat, dass wir überhaupt Dinge umsetzen und voranbringen.
Strategie ist immer so ein schönes Wort in unserer Branche, oder?
Ja, es muss ein paar Mal einfach kommen, auch hier in diesem Podcast. Also ich habe gesagt, es gibt einen neuen Reporting-Standard und der hat 12 Kategorien. Und ich muss nicht zu allen Kategorien reporten, sondern schauen, was passt zu meinem Unternehmen. Das heißt, erster Schritt ist die, Achtung, neuer Fachbegriff, Wesentlichkeitsanalyse.
Da unterstützt ein Speckzettel hier.
Genau, da unterstützen dann auch gerne die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Also heißt, ich beschäftige mich mit allen 12 Standards, zum Beispiel mit Climate Change, mit Pollution, mit Consumer and End Users und schaue, was trifft auf mein Unternehmen zu und dann identifiziere ich, dass ich zu 8 der 12 Unterpunkte reporten muss. Das wäre schon mal der erste Step. Und dieser Standard beschreibt sehr, sehr, sehr ausführlich, was ich dafür Zahlen liefern muss. Also Step 1, wirklich sich mit dem Thema beschäftigen. Zu was muss ich reporten, um sich erstmal ein Bild zu machen, was kommt da auf mich zu.
Und jetzt mal grob gesprochen, aus welchen Bestandteilen besteht denn jetzt so ein Nachhaltigkeitsbericht? Du meintest eben, er wird zusammengefasst mit einem Bericht, den es bisher gab. Was ist denn genau da drin?
Also ein Nachhaltigkeitsbericht hat verschiedene Elemente. Also es fängt meistens an oder eigentlich immer mit einem Vorwort Und das ist auch nicht zu unterschätzen, weil so da zeigt die Geschäftsleitung, dass sie hinter dem Thema steht. Ist auch wichtig für dieses E, S und G, also G, Governance, ich stehe dahinter. Ich habe neulich in einem Nachhaltigkeitsbericht, da war das Vorwort von einem Sprecher der Geschäftsleitung geschrieben, auch mit Foto und Unterschrift, fand ich jetzt nicht ganz so stark, wie wenn der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, her himself, das geschrieben hätte. Hätte nochmal ein anderes Gewicht gehabt, finde ich. So, also Vorwort ist erstmal ein Element und da kommen natürlich auch die Kommunikationsabteilung ins Spiel, bei sowas zum Beispiel zu unterstützen. Dann gibt's immer einen Teil, wo ich allgemein über mein Unternehmen berichte. Wer bin ich? Was macht uns aus? Strategie, Werte, wer sind wir? Das ist meistens ein Fließtext. Und dann geht es auf die Handlungsfelder. Also worauf konzentriere ich mich bei der Nachhaltigkeit? Und da ist meistens am Anfang auch eine Zusammenfassung als Text. Und dann kommt doch auch sehr, sehr viel Zahlenwerk, sehr viele Tabellen, wo ich dann sehe, erfüllt, nicht erfüllt, wie sind wir da? Dann kannst du einzelne Zahlen nochmal ausformulierten Text gehen. Also es geht auch viel um Zahlen, aber wir können das auch schöner machen, indem wir Zahlen mit, wie ich gesagt habe, Storytelling hinterlegen und mal eine Grafik zum Beispiel einbauen, um mal zu erklären, wie funktioniert denn einfach diese Wärmepumpe? Oder ein Porträt, wer hat das entwickelt? Also ja, eine Pflicht ist, dass es sehr, sehr zahlenlastig ist, aber wir können das auch untermauern mit dem, was uns an kommunikativen Werkzeugen so zur Verfügung steht.
Die Kür also dazu.
Genau, also das sind so die groben Elemente und wie gesagt, ich orientiere mich an diesem Standard, der mir vorgibt, wie genau diese Tabellen, Zahlenwerke auszusehen haben.
So, du hast es eben gerade schon gesagt und da kommt mir gerade in den Kopf geschossen. Storytelling. Storytelling hat für mich nicht nur was damit zu tun, dass ich das jetzt in irgendeinen Bericht, großes PDF oder gar Hilfe noch gedruckt packe, sondern auch eigentlich für meine Kommunikation, meine externe Kommunikation nutze. Das könnte man ja auch. Und jetzt, Achtung, es kommt ein Werbeblock tatsächlich zum allerersten Mal hier in unserem News Aktuell Podcast. Diese Veröffentlichung, diese Kommunikation nach außen kann man ja da auch ganz prima mit unserem Presseportal, mit dem Presseportal von News Aktuell machen. Aber kleinen Schritt wieder zurück, raus aus dem Werbeblock, was meinst du? Eine wie auch immer geartete Veröffentlichung, die sollte doch schon sein. Ich meine, man hat in diesen Geschäftsbericht, in diese Zusammentragen von Zahlen, Daten, Fakten so viel Arbeit gesteckt, das muss man doch irgendwie mindestens zweit, dritt oder viert verwerten.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch sogar die Pflicht, darüber zu kommunizieren. Und die Pflicht klingt jetzt, ist nicht jetzt nicht ganz so sexy, nämlich ich habe eine Veröffentlichungspflicht. Da muss ich in einem speziellen Datenformat Datenpunkte maschinenlesbar an verschiedene Plattformen übertragen. Zum Beispiel an den Bundesanzeiger und eine Plattform der EU. Das ist so der sehr technische Part, wo ich immer verpflichtet bin. Und jetzt der schöne Part, na klar, ich kann das nutzen für die Pressearbeit, für die Website, für Social Media. Und ich muss gar nicht warten, bis der große Bericht erscheint. Und wenn ich sage großer Bericht, also Nachhaltigkeitsberichte sind zwischen 30 Seiten bis 600 Seiten lang.
Oh Hilfe.
So, oh Hilfe, genau. Und die meisten sind so um die 150 Seiten. Also ich muss nicht warten, bis dieses Monstrum rauskommt, sondern kann auch, wie ich gesagt habe, währenddessen kommunizieren, der Weg dahin zu einzelnen Projekten. Also das ist fortlaufender zu kommunizieren. Und ich habe gesagt, es wird zusammen mit dem Jahresbericht sein. Das heißt, ich bin da sehr gespannt drauf. Aktuell werden ja gerade so die Jahresberichte vorgestellt in Pressekonferenzen, in Hauptversammlungen vom Jahr 2023. Und jetzt so roundabout heute in einem Jahr werden dann die ersten CSRD-Reporte vorgestellt, zusammen mit dem Jahresbericht. Das heißt, auch in Pressekonferenzen werden dann Journalistinnen und Journalisten nicht nur zu den Geschäftszahlen, sondern auch zu den Nachhaltigkeitszahlen fragen. Und da bin ich wirklich gespannt drauf, ja, was da so für Fragen kommen von Journalistinnen und Journalisten. Also auch da werde ich in der Pressekonferenz drüber kommunizieren.
Also eigentlich ist ein Nachhaltigkeitsbericht fast schon wie so ein kleiner Redaktionsplan für mein Jahr, wenn ich Nachhaltigkeitsberichterstattung laufend einfließen lassen möchte zukünftig, so ein bisschen wie Innovations-PR, Image-PR, Produkt-PR, wäre das ja ein schöner Anlass, dann die ganzen Daten, die ich ja extra gesammelt habe, nochmal schön zu streuen über das Jahr über, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wie ich gesagt habe, Zahlen machen es glaubwürdig, wenn ich was nicht, wir kümmern uns um XY, sondern wenn ich sage, wir haben das Projekt gemacht mit den Zahlen und mit dem Ergebnis, da habe ich super Material für die Pressearbeit und für die externe Kommunikation.
Sehr schön. Ja, das war jetzt ein ganz schöner Ritt, sage ich jetzt mal. Wir haben aber bestimmt oder wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich sogar, bei Weitem noch nicht alle Fragen zu diesem sehr mächtigen Thema klären können. Aber ich gucke ein bisschen Nico an. Ich glaube, wir sind um einiges schlauer geworden. Wir haben sehr viele Abkürzungen gelernt. Wir haben einen kleinen Spickzettel geschrieben. Aber bevor wir jetzt abschließend gleich Tschüss sagen, wollen wir natürlich auch mit dir nochmal in unsere Glaskugel schauen, so circa 3 bis 5 Jahre in die Zukunft blicken. Wie siehst du denn jetzt vor dem Hintergrund dieser verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung die zukünftige Rolle auch von uns PR-Verantwortlichen in den nächsten Jahren?
Also prinzipiell durch die CSRD wird das Thema Nachhaltigkeit einfach einen Riesenschub bekommen. Einfach weil so viel mehr Unternehmen verpflichtend reporten müssen. Und das erhöht auch den Druck in Anführungszeichen für Unternehmen, die freiwillig reporten, da mehr zu machen, weil sie auch von Zulieferern, von Kundinnen und Kunden da stärker auch danach gefragt werden. Und ich habe ja gesagt, Nachhaltigkeit ist ein abteilungsübergreifendes Thema und deshalb auch Teil der Kommunikation und was so auch mein Wunsch ist, dass da ein genauso relevanter Player ist wie Compliance, wie der Einkauf, wie die Finanzabteilung, dass da die Kommunikationsabteilung genauso ein relevanter Player ist, also dass das wirklich ja als Team gemacht wird und ja andere Abteilungen auch auf den Rat von PR-Verantwortlichen hören, weil sie das Beste rausholen können, auch für die externe Kommunikation.
Wunderbar. Du hast ein, wie ich erstmal so gefühlt habe, ein schwieriges Thema und ein wirklich komplex anmutendes Thema wirklich auf den Punkt gebracht. Und Marissa hat es eben schon gesagt, ich habe heute echt eine Menge gelernt. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass man die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung eigentlich ganz wunderbar für die eigene Kommunikation nutzen muss. Nicht kann, ich sage muss. Dass wir als PR-Profis damit das Vertrauen unserer Zielgruppe in uns, in unser eigenes Unternehmen, in die Produkte, dass dieses Vertrauen gestärkt wird. Und dass wir eigentlich jetzt ein ganz tolles weiteres Themenfeld haben, auf dem wir uns ganz ausgiebig tummeln können. Herzlichen Dank für deine Zeit, dein Wissen, das du mit uns geteilt hast und dafür, dass du damit dem einen oder anderen, ich bin ganz, ganz sicher, das eine oder andere Sorgenfältchen von der Stirn genommen hast. Dankeschön, ich wünsche mir bis bald.
Ja, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Bis bald, tschüss.
Danke euch beiden.
Tschüss.